The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 10. Mai.
This is not a proxy war. I know that is the Russian talking point on this, but it is not a proxy war. This is a war between Russia and Ukraine. NATO is not involved. The United States is not fighting this war, so I think it's important and vital for all of us to not repeat the Kremlin talking points on this front.
Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, stellt klar, das Land befinde sich nicht in einem Proxy War, also einem Stellvertreterkrieg. Das sei doch nur Kreml-Propaganda. Der Krieg tobt zwischen Russland und der Ukraine, sagt sie. USA und NATO kämpfen nicht mit. Basta. Noch Fragen? Naja, auch ihr Chef, Präsident Joe Biden, gab schon Anfang März zu bedenken, dass eine Einmischung der NATO den Dritten Weltkrieg bedeuten könnte.
Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Something we must strive to prevent.
Na, dann ist ja alles klar sortiert. Oder vielleicht doch nicht. Fakt ist, die Amerikaner mischen mit wachsendem Eifer mit in diesem Krieg. Nicht mit Boots on the Ground, also mit Soldaten im Feld, aber auf allen anderen Kanälen wird gesendet. Allein die Sanktionen, die auf amerikanisches Betreiben auch die russischen Energielieferungen beinhalten sollen, schädigen Russland schwer und nutzen, welch Wunder, den USA. Die größten Hersteller von Gas und Öl sitzen dort. Die Verteuerung der Energie durch die Ausschaltung der russischen Lieferanten hat den Krieg für die USA fast schon zum Geschäft gemacht.
We're also watching oil names. Much higher energy prices certainly padded the bottom lines of Exxon.
ExxonMobil and Chevron, those stocks are each up about 40%.
Die New York Times sorgt jetzt für Aufsehen mit einem Bericht, dass das US-Militär den Ukrainern durch Aufklärung und Bewegungsdaten hilft, russische Generäle gezielt zu töten. Mittlerweile sind 12 dieser ranghohen Militärs getötet worden. Das ist eine ganze Menge. Die Ukrainer sind stolz, die US-Regierung hält sich bedeckt und äußert sich natürlich zu keinen Details. Pentagon-Sprecher John Kirby erzählt bei CNN, dass alles der Ukraine zur Verfügung gestellt wurde, das sei ganz legal, diese Informationen, und auch legitim und auch begrenzt.
I'll tell you this, the intelligence that we provide to Ukraine is legal, it's lawful, it's legitimate and it's limited. And we're very careful about what we share and when we share it.
CIA-Chef Bill Burns zeigte sich jetzt beim Treffen mit der Financial Times in Washington echauffiert, dass solche Informationen über die Aufklärung überhaupt durchsickern und man solle nicht den ukrainischen Geheimdienst und dessen Informanten unterschätzen.
I mean, the only thing though that I would say is that it's a big mistake to underestimate the significant intelligence capabilities that the Ukrainians themselves have. This is their country.
Kurt Völker ist ehemaliger NATO-Botschafter der USA und bei CNN deutlicher in der Aussage. Er sagt, er sehe kein Problem darin, den Ukrainern zu sagen, wo der Feind steckt, den es anzugreifen gilt.
Information about where the Russians are when they're attacking the Ukrainians, I don't find that to be controversial in sharing that with the Ukrainians at all. What the Ukrainians do with it, that's up to them. They're the ones defending themselves. We're not fighting the Russians. But sharing information or providing the weaponry, I think, is perfectly fine.
Auch das Versenken des russischen Flottenschiffes Moskwa durch die ukrainische Armee geschah dank amerikanischer Informationen, schreibt die New York Times. Und es gibt viel Symbolik, die man als Präsenz der Amerikaner auf dem Gefechtsfeld und sei es das Gefechtsfeld der Propaganda werten kann. Der Besuch der amerikanischen First Lady Jill Biden bei der Gattin von Präsident Zelensky, Olena Zelensky, ihr Name, hat doch die eine Botschaft. Wir sind auf eurer Seite und zwar sichtbar. Wir sind nicht nur Partner, wir sind Freunde und vielleicht auch Waffenbrüder. Auch soll es nach dem Willen von Außenminister Antony Blinken schnell gehen bei der Wiedereröffnung der amerikanischen Botschaft in Kiew. Auch hier lautet die Message: Wir sind vor Ort mit euch und gegen die Russen. Fazit. Was ein Stellvertreterkrieg ist und was nicht, entscheidet nicht das Weiße Haus allein. Der CNN-Sicherheitsexperte Stephen Collinson schreibt, Biden muss kalkulieren, Zitat, wie weit er gehen kann, ohne jene rote Linie zu überschreiten, die Putin nie so genau definiert hat. Zitat Ende. Aber die amerikanische Außenpolitik ist es gewohnt, Risiken zu nehmen und sich gelegentlich, siehe Vietnam, siehe Afghanistan, siehe Bagdad, zu verkalkulieren. Robert Kagan, der große geostrategische Beobachter, einst Berater von John McCain, der hat gesagt, Zitat, wenn du einen Hammer hast, fang alle Probleme an, wie Nägel auszusehen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem Präsidenten von Die Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worley, spreche ich jetzt gleich über die Sicht des Mittelstandes auf unser Land und seine Führung.
Ja, wenn wir ein Embargo zustimmen würden, würden wir sozusagen selber die Kugel in den Kopf schießen, weil die Wirtschaft ist zurzeit leider noch sehr stark abhängig von russischen Öl- und Gaslieferungen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach schauen sich den Ölpreis heute mal etwas genauer an und erklären uns den Kursverfall des Bitcoin. Außerdem, wir feiern 100 Jahre Autoradio und wir wundern uns. Und zwar wundern wir uns über die Spendierhosen der FDP. Reinhold von Eben-Worley ist der Präsident der Familienunternehmer in Deutschland und naja, selbst ist er natürlich auch einer. Als geschäftsführender Gesellschafter führt er die Worley Co. KG, eine Unternehmensgruppe mit immerhin 166-jähriger Geschichte. Eben erst hatte er Habeck und Lindner zu Besuch auf seinen Familienunternehmertagen und Scholz schickte ihm den SPD-Chef Klingbeil vorbei. Alle Ampelparteien wissen ja ganz genau, ohne die Familienunternehmer läuft nichts im Lande. Sie beschäftigen die meisten Mitarbeiter, sie halten die meisten Patente und wer Wahlen gewinnen möchte, sollte diese vitale Truppe doch besser an seiner Seite wissen. In den deutschen Familienunternehmen werden nämlich die Gelder für den Steuer- und Sozialstaat verdient, die man dann in Berlin 4 Jahre lang ausgeben kann. Also, diese Familienunternehmen sind nicht das Rückgrat des Landes, sondern dessen Herzmuskel. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf dieses Gespräch mit Reinhold von Eben-Worley. Einen schönen guten Morgen, Herr von Eben-Worley.
Oh, guten Morgen, Herr Steingart.
Der Kanzler zaudert, sagen die einen, und die anderen sagen, er ist sehr besonnen in dieser Ukraine-Krise. Was sagen Sie?
Er ist besonnen und als Kanzler ist er nun auch nicht der Pressesprecher der Regierung, sondern er hat viele interne und teilweise auch geheime Informationen. Und dass er die nicht in der Öffentlichkeit breitritt während eines Krieges, halte ich ehrlich für eine weise Entscheidung.
Also Sie finden es richtig, dass wir nicht mit Volldampf in diesen Krieg reingehen, schwere Waffen und immer nachliefern. Das finden Sie richtig?
Ich finde richtig, dass wir die Ukraine bei ihrem heldenhaften Kampf gegen den russischen Einmarsch unterstützen. Das ist durchaus unser Interesse, weil die Ukraine kämpft letztlich für uns alle. Aber sie ist kein direkter Alliierter von der NATO und auch kein EU-Mitglied. Insofern ist die Unterstützung fair und richtig. Aber ich wäre nicht dafür, dort mit deutschen Truppen teilzunehmen.
Manche sagen ja, die Wirtschaft könnte etwas sanktionsfreudiger sein bei Öl und Gas. Also sprich, da wo Putins Kasse ihr Geld herbekommt, auf die Bremse drücken. Was halten Sie von einem Embargo?
Ja, wenn wir einem Embargo zustimmen würden, würden wir uns sozusagen selber die Kugel in den Kopf schießen. Weil die Wirtschaft ist zurzeit leider noch sehr stark abhängig von russischen Öl- und Gaslieferungen. Das wollen wir natürlich ändern und wir arbeiten nicht nur in der Regierung, sondern auch in den Betrieben mit Hochdruck daran, uns von russischen Energielieferungen abhängig zu machen. Aber das ist leider aufgrund der doch sehr einseitigen Energiepolitik der letzten Jahre nicht ad hoc möglich, sodass wir also noch eine ganze Weile auf Energielieferungen aus Russland angewiesen sein werden.
Was denken Sie, was würde passieren, wenn umgekehrt die russische Föderation den Gashahn abdreht? Was würde dann bei den Familienunternehmern passieren?
Dann werden viele Familienunternehmer entweder auf andere Energieformen umstellen müssen, soweit sie das können, zum Beispiel von Gas auf Öl. Öl ist ja am Weltmarkt noch etwas freizügiger verfügbar und auch besser transportierbar. Andere werden ihren Betrieb einstellen und ihre Leute einfach nach Hause schicken. Eine andere Alternative hat man dann ja nicht, weil man keine Energie mehr hat oder auch keine Rohstoffe mehr kriegt.
Wie lange dauert die Umstellung? Was würden Sie denken? Haben Sie da eine Zahl vor Augen?
Ich versuche gerade eines meiner Werke von Gasbetrieb auf Ölbetrieb umzustellen. Dazu brauche ich eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung. Das dauert ungefähr 3 Monate auf Behördenseite mit der ganzen Vorbereitung. Und bis man dann die technischen Geräte bekommt, das kann schon mal 9 Monate dauern.
Über Gas und Öl hinaus haben ja diese Sanktionsregime die Angewohnheit, länger zu dauern als der Konflikt selber. Die Welt sortiert sich neu, auch die Lieferketten womöglich. China, Russland, der Westen versucht, mit sich selbst ins Geschäft zu kommen. Was bedeutet das eigentlich für ein Land, das so wie wir Deutsche auf Exporte in alle Teile der Welt angewiesen ist?
Na gut, also unser höchstgrößter Exportteilhaber sind unsere Nachbarländer in der EU. Das gibt uns in Europa schon mal einen relativ soliden Fundus an Kundschaft. Und dann kommt mit einigem Abstand China, USA und andere Länder. Russland ist für uns als Exportland zwar wichtig, aber im einstelligen Prozentbereich. Insofern für die einzelnen Unternehmen kann es eine Katastrophe bedeuten, das Embargo. Ich kenne auch Familienunternehmer, die mit einem Großteil ihres Unternehmens in Russland aktiv waren und jetzt große Abschreibungen vornehmen müssen. Für die kann es sehr, sehr hart werden.
Aber China ist schon eine andere Hausnummer. Wenn ich dann auch an Volkswagen und einige Großkonzerne denke, die wirklich abhängig sind vom Marktanteil in China, wie gehen wir damit um? Amerika möchte, dass wir uns dekappeln, also ein Stück weit entflechten.
Also Herr Steingart, ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn sich Deutschland von China entpflicht oder umgekehrt China von Deutschland entpflicht. Wir hängen so in so vielen Industrien zusammen, nicht nur Automobil, auch in der ganzen Teilefertigung oder auch in der Chemieindustrie. Da sind unsere Volkswirtschaften dermaßen verwoben, dass ein Decoupling zu immensen wirtschaftlichen Schäden führen würde und wahrscheinlich auch zu vielen, vielen Arbeitslosen bei uns und vergleichbar auch in China. Insofern glaube ich nicht, dass irgendjemand ein großes Interesse daran haben kann, sich komplett zu entkoppeln. Wir sollten aber dafür sorgen, dass wir nicht komplett mit strategischen Rohstoffen oder auch Aggregaten oder Produkten, zum Beispiel Mikrochips, von China abhängig sind.
Nun kommt ja die Gefahr nicht nur von außerhalb, sondern auch aus unserer eigenen europäischen Geldwirtschaft heraus. Die Inflation betrifft die Familienunternehmer, alle Haushalte. Was ist Ihre Prognose eigentlich? Wo stehen wir in diesem Drehbuch? Wir sind jetzt bei über 7%, die Amerikaner über 8%. Wo geht das hin?
Schwer zu sagen. Es gibt ja Bereiche, wo die Inflation, also Warenkörbe, bei denen die Inflation schon sehr viel höher ist als 7,5%, schon zweistellig.
Bei den Vorprodukten zum Beispiel für die Industrie.
Vorprodukte für die Industrie, aber auch bei der Landwirtschaft wird man wahrscheinlich sich im nächsten Jahr auf noch deutlich größere Preissteigerungen einstellen müssen, alleine weil durch den teuren Energie, Düngemittel und andere Pflanzenzüchtungsmittel sehr teuer geworden sind. Und das werden die Farmer und Landwirte sicherlich weitergeben müssen, weil sie sonst nicht wirtschaften können. Also ich rechne eigentlich mit einem weiteren Anziehen der Inflation, obwohl ich mir das natürlich nicht wünsche, weil das bedeutet natürlich permanente Preiserhebungen durch die Industrie und gleichzeitig entsteht dann eine verringerte Nachfrage. Wer mehr für Energie ausgibt, kann weniger für Konsum ausgeben und die Gewerkschaften werden wahrscheinlich höhere Löhne fordern und das führt dann sehr schnell zu Stagflation, also steigende Inflation, aber bei sinkendem Wirtschaftswachstum und das wäre für alle fatal.
Aber wer ist der Adressat, an den Sie sich zum Beispiel als Unternehmer, auch als Verbandspräsident wenden könnten mit einer Forderung? Wer kann diese Inflation stoppen?
Die Inflation kann nur durch die Versorgung der Märkte gestoppt werden mit ausreichend Gütern. Durch die Blockade zum Beispiel der chinesischen Häfen wird die Inflation vorangetrieben. Wenn die Waren in China festhängen aufgrund der Corona-Blockaden, können sie nicht auf den europäischen Markt kommen. Das heißt, die noch vorhandenen Waren verteuern sich, weil Knappheiten einstehen. Die Chinesen könnten dort entscheidenden Einfluss nehmen, indem sie ihre Null-Covid-Strategie endlich aufgeben. Aber die Tendenz ist leider momentan nicht zu beobachten.
Was ist mit der deutschen Finanzpolitik, der EZB? Auch hier wird ja, man kann sagen, Verschuldung, die einen nennen es jetzt auch Sondervermögen, aber in Wahrheit wird Geld gedruckt. Wie gehen wir damit um? Was sind das für Aggregate, die wir vielleicht selber unter Kontrolle bringen könnten?
Wir haben seit vielen, vielen Jahren davor gewarnt, dass die EZB immer neue Schuldentitel der ärmeren Länder, vor allen Dingen im Süden, aufkaufen. Jetzt bei der steigenden Inflation hat die EZB ein wirkliches Dilemma, weil wenn sie die Zinsen erhöht für die Rekapitalisierung der Kapitalmärkte, dann schwächt sie gleichzeitig die verschuldeten Südländer, die dann Gefahr laufen, sich nicht mehr frei finanzieren zu können. Und eigentlich müssten sie ihrem Primärziel der Preismarktstabilität folgend die Zinsen anheben und nicht nur 0,5%. Sondern durchaus auch auf 2-3%, wie das die Amerikaner machen. Aber dann würden sie natürlich die Bonität etlicher europäischer Länder in Frage stellen. Und deshalb möchte ich nicht in der Zwangsjacke von Frau Lagarde sitzen. Dort ist sicherlich ein Teil der Lösung zur Bekämpfung der Inflation anzusiedeln.
Wie würden Sie Ihre Stimmung in einem Satz zusammenfassen?
Stark besorgt, aber optimistisch, dass wir auch diese Herausforderungen bewältigen werden.
Sie glauben nicht, dass wir am Vorabend einer apokalyptischen Entwicklung stehen?
Wenn ich das wüsste, dann würde ich mir jetzt eine Flasche Rotwein schnappen und mich betrinken. Aber da ich nicht davon überzeugt bin, werde ich heute Abend nicht dranbleiben.
Und bis zum Beweis des Gegenteils bleiben wir optimistisch. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Stange.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da beschäftigt man sich heute vor allem mit den Kryptowährungen. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, die Bitcoin-Anleger müssen tapfer sein, nicht erst seit gestern. Der Kurs verfällt und verfällt und gestern erreichte er den tiefsten Stand seit Juli vergangenen Jahres. Anne, klär uns auf, was ist da los?
Ja, Bitcoin ist inzwischen schon um mehr als 50% von seinem Allzeithoch von November gefallen auf fast $30,000 und mit Bitcoin auch der komplette Kryptomarkt. Die Kryptopreise folgen eigentlich seit Corona doch sehr auffällig dem Aktienmarkt und die Gründe, warum Bitcoin jetzt so stark fällt, sind deshalb auch sehr ähnlich wie die im Aktienmarkt. Während Corona haben sich nämlich viele Kleinanleger in den Kryptomarkt getraut. Das Geld war billig und es gab auch viele staatliche Corona-Hilfen. Jetzt, wo aber die Inflation so hoch ist und die Zinsen erhöht werden, ist weniger billiges Geld im Markt und die Anleger werden auch risikoscheuer und ziehen sich eben aus diesen Hochrisikoanlagen wie eben Bitcoin zurück. Und wenn jetzt diese Woche noch rauskommt, dass die Inflation noch weiter gestiegen ist und die Fed dann die Zinsen noch stärker erhöhen muss, dann wird sich dieser Effekt noch verschärfen. Bitcoin könnte dann also noch um sehr viel mehr fallen.
Vielen Dank, Anne, für diese Einblicke. Und unsere Kollegin Annette Weisbach in Frankfurt, die beschäftigt sich jetzt mit dem Ölpreis. Zur Abwechslung steigt dieser mal nicht, oder, Annette?
Der Ölpreis hat sogar nachgegeben, nachdem die G7 sich für einen Stopp von Ölimporten aus Russland ausgesprochen haben. Das scheint auf den ersten Blick erstmal ein bisschen komisch zu sein, aber es gab andere Nachrichten, die den Ölpreis mehr belastet haben und die kommen vor allem aus China. Die chinesische Wirtschaft, die scheint sich wirklich deutlich abzuschwächen, deutlicher als noch gedacht. Das liegt natürlich vor allem an der No-Covid-Strategie, aber auch an einer generellen Schwäche, Wachstumsschwäche in China. Wir haben jetzt die Exporte bekommen für die chinesische Wirtschaft auf dem niedrigsten Stand seit 2 Jahren. Und das macht natürlich die Ölhändler doch ein bisschen, naja, skeptisch, was die zukünftige Nachfrage nach Öl aus dem Reich der Mitte anbelangt. Das belastet und hinzu kommt auch noch der hohe US-Dollar-Außenwert. Öl wird ja vor allem in US-Dollar denominiert, das heißt, man braucht Dollar. Und für alle, die nicht in Dollar verdienen, ist Öl damit nochmal teurer. Allerdings, wenn man sich das nominale Niveau des Ölpreises anschaut, dann ist er natürlich noch weiterhin sehr hoch, bei ungefähr $110 je Barrel für die Nordsee-Marke Brent und für WTI, die US-Marke, bei $107 je Barrel, weiterhin also von Niveaus entfernt, die wir eigentlich in der Vergangenheit gekannt haben.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die FDP sich wohl an ihre eigenen Prinzipien nicht mehr so richtig erinnern kann. Lautete das Credo doch einst, der Markt reguliert sich selbst. Heißt es heute, der Staat finanziert dein Leben. Konkret geht es um die Autoprämie für Elektrofahrzeuge, die eigentlich im Jahr 2025 auslaufen sollte. Eigentlich. 2020 war man sich ja in der FDP noch einig, der vom Staat finanzierte Autokauf sei die falsche Art der Subventionierung, wie Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der Liberalen, hier noch in einem DLF-Interview sagte.
Also nochmal fürs Protokoll, FDP lehnt Kaufprämien für Autos strikt ab.
Ja, das ist eine falsche Subvention an der Stelle.
Jetzt also die 180-Grad-Wende des amtierenden FDP-Verkehrsministers Volker Wissing. Er prüft eine Verlängerung der Autoprämie bis zum Jahr 2027, also hinter den nächsten Wahltag. Aber nicht nur das, es soll auch noch mehr Geld geben. Statt 6.000 Euro soll es künftig satte 10.800 Euro Rabatt beim Kauf eines Elektromobils geben. Nicht schlecht, da freut sich vor allem die eigene Wählerschaft, denn die noch immer teuren E-Autos gehen bevorzugt an besser verdienende. Putzfrauen, Kassiererinnen, Müllmänner, aber auch Stahlarbeiter, Bahnschaffner, Krankenpfleger fahren in aller Regel keinen Tesla. Und so gesehen hat die FDP wählertechnisch und auch für ihr altes Image mal wieder alles richtig gemacht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass George Frost aus Chicago vor 100 Jahren so ein findiges Kerlchen war. Dem damals 18-Jährigen war nämlich langweilig auf den langen Fahrten mit seinem Vater im Auto. Und da dachte er sich, na, wie schön wär's doch jetzt, wir könnten ein wenig Musik hören. Also baute er ein transportables Kofferradio in die Tür des elterlichen Wagens ein. Das war ein Ford T. Und das Ganze gilt bis heute als die Erfindung des Autoradios. Es hat dann allerdings noch rund 10 Jahre gedauert, bis sich eine Firma darauf spezialisiert hat und das Autoradio als Massenprodukt endlich angeboten wurde. Die Galvin Corporation aus Illinois. Hier hören wir den Firmengründer Paul Galvin.
There's no success in this or any other business that doesn't begin with ambition and effort. As a company, we're ambitious. We're not satisfied to be second or third.
Und in der Tat wurde man schnell zur Nummer 1 in Sachen Autoradio. Aber Galvin hatte durchaus auch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, nämlich um einen Kredit im heimischen Chicago zu bekommen, baute er den Prototyp seines Autoradios in den Wagen seines technikbegeisterten Bankiers ein. Doch das ganze Auto stand fatalerweise eine Stunde nach diesem Einbau in Flammen. Das war's dann mit dem erhofften Kredit und Galvin konnte sich daraufhin nicht mal mehr einen Stand auf der Radioentwicklerkonferenz in New York leisten. Er reiste trotzdem an. Im eigenen Wagen stellte sich mit laufendem Autoradio und offener Tür einfach vor die Messehalle. Das Interesse an dieser Neuheit war riesig, Geld kam zusammen und das Modell 5T71 konnte in Serie gebaut werden. Und obwohl es $100 kostet, damals eine Menge Geld, liebten die Amerikaner es. Aber 5T71, dieses Autoradio und dieser Name, das war zu sperrig. Also taufte es Galvin um und er wählte einen Namen, den sie kennen werden. Motorola. Eine Wortkombination, die einerseits mit Motor für das Auto stand und Ola für die Schallwelle. Motorola. Das Motorola war also das erste serienmäßige Autoradio der Welt und der Name, naja, so erfolgreich, dass sich kurzerhand nicht viel später die ganze Firma von Galvin Corporation in Motorola umbenannt hat, die wir heute vor allem als Handyhersteller kennen. Das Autoradio ist jedenfalls ein ständiger und auch wichtiger Begleiter in unserem Leben geworden. Die fortschreitende Technisierung des Autoradios macht ja auch 100 Jahre nach seiner Erfindung nicht Halt. Und es freut mich, dass man zum Beispiel auch diesen Podcast mittlerweile über sein Autoradio hören kann. Voll digitalisiert, das Radio ohne Radio, aber trotzdem mit Musik von Adele.
Never mind, I'll find someone like you. Sometimes it lasts and loves, but sometimes sometimes it hurts and stay.
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known?